Brüder und Schwestern im Herrn, die einzige biblische Grundlage für das Patronat unserer Pfarrkirche und unserer Pfarrgemeinde ist die erste Lesung aus der Apostelgeschichte, die wir soeben gehört haben, von Petrus, der durch den König Herodes gefangen gesetzt wurde und nun streng bewacht auf seinen Tod wartet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Bild mag uns zunächst einmal erstaunen, uns befremden, gerade wenn wir den Text des Evangeliums aufmerksam gehört haben. Da ist dieser Petrus doch gerade derjenige, dem die Schlüsselgewalt vom Herrn übergeben ist. Die beiden gekreuzten Schlüssel auch auf dem Wappen der Päpste. Und jetzt sitzt der, der die Schlüsselgewalt vom Herrn selbst erhalten hat, im Kitchen und muss hilflos darauf warten, dass man ihn umbringt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt eine doppelte Freiheit und eine doppelte Form von Gefangenschaft. Die Qualität der Schlüsselgewalt des Petrus hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit der Schlüsselgewalt eines Gefängniswärters. Die Vollmacht des heiligen Petrus ist die Vollmacht, den Himmel auf- oder zuzuschließen für die Menschen, je nachdem, ob sie ihre Sünde bereuen, ob sie sie bekennen, ob sie den Herrn um Vergebung bitten, ob sie sich ihre Sünden nachlassen lassen im Sakrament der Buße, in der Beichte, wie wir auch sagen, oder ob sie das verweigern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man kann in dieser Welt noch so sehr frei sein. Und unsere Politik wird ja überhaupt nicht müde, ständig zu sagen, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben und die Menschen niemals so viel Freiheit hatten wie heutzutage. Es bleibt auch unwidersprochen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wirklich sind wir frei? Ist unsere Gesellschaft frei? Es gibt keine schlimmere Fessel, keine schlimmere Form der Unfreiheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als die Sünde. Man kann im Sinne der Politik, im Sinne der Gesellschaft noch so frei sein und kann ein Knecht des Teufels sein, um es ganz krass und direkt zu sagen. Und man kann umgekehrt eben auch einem Gefängniswärter unterworfen sein, im Kitchen sitzen und trotzdem frei sein, weil man die innere Freiheit, die Christus jedem Menschen anbietet, wenn er sie denn schon annimmt, weil er diese innere Freiheit, die Freiheit des Christen eben hat und sie gebraucht, eine Freiheit, die ihm die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. Ob er diese Freiheit hat, diese innere Freiheit, diese eigentliche Freiheit, das hängt nicht von äußeren Umständen ab, sondern nur von der jeweiligen Person selbst und höchstpersönlich. Ich denke, das ist schon einmal eine ganz wichtige Lehre. diese Unterscheidung der Freiheiten, der äußeren und der inneren Freiheit, und dass nicht so sehr die Freiheit eines Menschen beschränkt, als die Sünde, weil sie die innere Freiheit nimmt, bei aller äußeren Freiheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie kommt es eigentlich dazu, dass der Petrus im Kitchen sitzt? Was hat er denn angestellt? Es wird uns in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte berichtet, dass Herodes kurz vorher den Jakobus, den Sohn des Zebedäus, ja, und den Bruder des Lieblingsjüngers Johannes, mit dem Schwert hat hinrichten lassen. Und dann hat er Petrus gefangen gesetzt. Warum? Weil es den Leuten gefallen hat. Die haben jubiliert, dass der Jakobus jetzt tot war, dass er aus dem Weg war. Und jetzt wollte ihnen der Herodes ein weiteres Geschenk machen. Er hat also für sich und für seine Politik bei der Bevölkerung Pluspunkte sammeln wollen und hat auf diese Weise für Brot und Spiele sorgen wollen und deswegen den Petrus gefangen genommen, in der Absicht, auch ihn dann umzubringen. Und was uns da berichtet wird heute in der Lesung, ist ja praktisch die Situation unmittelbar die Nacht vor der geplanten Hinrichtung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum eigentlich diese Feindschaft gegen diese Apostel? Es ist dieselbe Feindschaft der Juden, wie sie sie schon gegen den Herrn hatten. Und was ist der Grund dieser Feindschaft gegenüber Christus und dann eben auch gegenüber seinen Aposteln? Der Grund ist derjenige, dass das Christentum, das Christus und das Christentum ein furchtbares Ärgernis ist für die Juden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum ein Ärgernis? Ganz einfach deswegen, weil das Christentum, die christliche Botschaft, die Botschaft des Herrn, wie auch die apostolische Botschaft dann in der Folge, die Menschen in ihrem Selbstverständnis, in ihrem ganzen Stolz, in ihrem Selbstbewusstsein total in Frage stellt. Wie beginnt die Botschaft des Herrn, wie beginnt sein öffentliches Leben? Mit welchem Appell? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist schon der Appell, den Johannes der Täufer an das Volk gerichtet hat. Was bedeutet denn das, kehrt um? Warum sollen die denn umkehren? Das ist doch schon die Aussage, ihr lebt falsch. So wie ihr es macht, ist es nicht richtig. Ihr haltet euch für die Norm und meint, wenn ihr so handelt, wie es euch gefällt und wie ihr es beschlossen habt und wie es, was weiß ich, allgemein üblich ist, dann ist das die Norm, an die wir uns auch halten und so. Und nur so ist es richtig. Und jetzt kommt Christus, jetzt kommen die Apostel, jetzt kommt überhaupt die Kirche und die sagt, nee, Freunde, ihr seid total schief gewickelt. Ihr lebt falsch. Ihr müsst euch bekehren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit welchem Wort beginnt nämlich auch und Appell die apostolische Predigt, die apostolische Verkündigung durch den Petrus an Pfingsten. Also als jetzt Pfingsten, der Heilige Geist gesendet wurde und sich die Apostel nicht mehr länger verstecken, sondern die Läden, die Türen aufgehen. Was sagt er? Brüder, kehrt um zu diesem Christus, zu diesem Auferstandenen. Die Norm für die Welt, für jeden Menschen, ob er es weiß oder nicht, ob es ihn interessiert oder nicht, oder wie auch immer, ist allein die Norm des menschgewordenen Gottes Jesus Christus und gerade in seiner und durch seine Auferstehung. In der Auferstehung an Ostern hat der Vater im Himmel bestätigt, dass nur der Herr, der Verworfene, der Verbrecher am Kreuz in den Augen der Menschen, dass der nach seinem Willen lebt und nicht die, die ihn ans Kreuz gebracht haben oder die dann gejohlt und jubiliert haben, als er gekreuzigt wurde und dann endlich tot war. Da meinten, jetzt sind sie den schweren Nöter los. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist der Punkt. Und die Apostel, sie verkünden eben nichts anderes. Ich sagte es ja gerade, auch wiederum Umkehr. Und das Ärgernis, das man überwunden dachte mit dem Tod Christi, ist genauso wieder da, sogar noch multipliziert durch die Apostel und dann durch die Kirche eben überhaupt. Wer lässt sich das schon gern sagen? Wer lässt sich schon gern in seinem Verhalten, in seiner Meinung in Frage stellen? Boah, da ist doch der Stolz viel zu groß. Ne? Und verletzter Stolz, liebe Brüder und Schwestern, der kippt ganz schnell um in Hass. Hass bis zum Tod dessen, den man da hasst und der einem in Frage stellt. Was ist genau das, was wir da eben erleben mit dem Petrus und seiner Gefangenschaft und dann auch bei Paulus, der mit Silas in Philippi dann gefangen gesetzt wird. Aber dann auch auf dieselbe wunderbare Weise befreit wird durch einen Engel, wie eben vorher schon der Petrus. Das ist auch zugleich alles eine Frage an uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wie lassen wir uns in Frage stellen in unserem Verhalten? Christus ist die Norm. Und das bedeutet auch für jeden, der Christus und seine Wahrheit bekennt, Gefahr. Es gab vor einigen Jahrzehnten, noch zur Zeit der Sowjetunion, ein Buch von einer russischen Philosophin, die nach Frankreich aus gewandert ist, Tatjana Garitschowa. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Von Gott reden ist gefährlich. Ist uns eigentlich bewusst, dass authentische christliche Existenz eine höchst gefährliche Existenzweise ist? Denn wenn sie wirklich authentisch gelebt wird, dann bekommt die Christenheit, dann bekommt die Kirche Gegenwind, und zwar ordentlich Gegenwind. In diesem Zusammenhang scheint mir noch etwas anderes auch wichtig, zumindest erwähnenswert zu sein. Ich habe es auch gerade dieser Tage wieder gehört, man darf nicht polarisieren. Sie haben den Ausdruck mit Sicherheit schon gehört, ne? Gerade von Seiten der Politik. der Politiker, der polarisiert, den kann man, den muss man irgendwie sehen, dass man den eliminiert, der macht uns ja die Wählerschaft kaputt. Und das ist auch in der Kirche, liebe Brüder und Schwestern, immer wieder zu hören, dass es da Leute gibt, die polarisieren. Was sagen Sie denn dazu? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, viele würden sagen, ich polarisiere. Das heißt, ich schaffe Spaltung. Das ist ein ganz massives Verdikt, die Kirche zu spalten. Da kommt man nicht mit in den Himmel, ne? Da kommt man dafür in die Hölle, wer so Spaltung betreibt. Polarisieren ist ein überaus negativ besetztes Wertungswort. Und mit Wertungsworten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, je nachdem, ob sie positiv oder negativ besetzt sind, kann man prima, hervorragend manipulieren, Propaganda betreiben. Man muss dann nur diese Klaviatur der Wertungswörter beherrschen. Und dann kann man damit auch ganz gut Politik machen oder vielleicht Wähler werben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer polarisiert die Kirche? Jemand, der die Wahrheit verkündet, die viele nicht hören wollen, oder der eben sagt, ich darf ja nicht polarisieren. Das heißt, ich verkürze die ganze Botschaft, die katholische Wahrheit, auf den pH-Wert 7,0, indifferent, neutral, Wasser. Na, das tut keinem weh. Und das interessiert dann auch gar nicht mehr. Dann haben wir Einheit. Oh, das ist ja auch so ein schönes Wort, Einheit. Ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, der Priester, jeder Kleriker überhaupt, erst recht der Bischof, hat der Einheit dieses einen unteilbaren mystischen Leibes Christi der Kirche zu dienen, wenn er nicht verloren gehen will. Aber, ach, jetzt kommt schon wieder mein Aber. Ich höre es schon wieder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber auf welcher Basis kann es nur Einheit geben? Auf dieser Basis, auf der Basis des Herrn, es ist sein Leib, und auf der Basis seiner Offenbarungswahrheit und der ganzen Wahrheit und nicht nur einer fragmentarischen oder einer Wahrheit, die sozusagen runtergefahren ist, wie ich gerade sagte, auf den pH-Wert von 7,0, dass es auch keinen mehr interessieren muss. Das braucht niemand. Und die Urkirche, die wusste das. Sie hat dafür auch nicht zurückgeschreut. Und der Herodes wusste das auch. Er wusste, schlage den Hirten, die Herde wird sich zerstreuen. Der Hirte, der für die Einheit in der Wahrheit steht. Merken Sie sich, wenn Sie das, diese Schalmeinworte hören von Einheit und diese Fluchworte von Polarisieren, halt mal, worum geht es da bei der Einheit? Um eine Einheit der Mehrheit oder um die Einheit in Christus? Um die Einheit auf dem Boden der göttlichen Offenbarung, die unveränderlich ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, auch 2023. Das ist der Punkt. Lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Der polarisiert, ist nicht der Verkünder der Wahrheit. auch wenn sich noch so viele darüber ärgern, sondern die, die dann polarisieren, sind die, die Wahrheit nicht vertragen können. Und das war jetzt so. Der Verkünder ist von Christus verpflichtet, dass er die Wahrheit sagt, gelegen oder ungelegen, ob es den Leuten passt oder nicht. Der Geschmack der Leute hat ihn nie zu interessieren. Und jetzt sitzt der Petrus da und wartet auf seinen Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und was tut die Gemeinde? Was tut die Gemeinde? Die hat keine Möglichkeiten, innerweltlichen Möglichkeiten, den Petrus jetzt auch vor dem Tod zu retten, aus dem Gefängnis zu befreien. Sie greift zu dem wirklichen Mittel, das jedem, auch im Gefängnis, weil ja auch man im Gefängnis innerlich frei sein kann, selbst wenn man in Ketten liegt. Und sie ergreifen diese Freiheit, nämlich welche? Betend den Himmel zu stürmen. Schauen Sie einmal, was das Gebet für eine ungeheure Kraft und Gewalt hat. Da ist die ganze Gemeinde, die den Himmel stürmt, für den Petrus, für ihren Hirten. Absolut aussichtslose Situation, menschlich betrachtet. Und wie reagiert Gott? Er sendet seinen Engel, kommt, klingelingeling, Ketten fallen runter, die Türen gehen auf. So, weiter. Das war es gewesen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Frage an uns als Gemeinde dieses Patronates und auch in der Weise, dass ich in einer gewissen Weise mit dieser Gemeinde des Petrus in Ketten dann identifizieren müsste. Wie stark ist unser Glauben, unser Gottvertrauen, unsere Macht, unser Vertrauen in die Macht des Gebetes, in die Macht des Himmels? Ist es nicht auch so, da sollten wir uns ehrlich fragen, dass auch wir die Flinte ins Korn schmeißen, wenn wir sagen, irdisch gibt es keine Möglichkeit mehr, die Karten sind ausgereizt, das ist es halt so gewesen, fertig, aus. Gehen die Lichter aus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Macht des Gebetes, das ist eine wichtige Botschaft heute aus dieser Lesung. Und das Vertrauen in diese Macht, das Vertrauen in diesen lieben Gott. Der liebe Gott hat die Möglichkeiten, die wir überhaupt nicht, nur nicht haben, sondern die wir noch nicht mal erahnen. Und er verwirklicht diese Möglichkeiten. Und dann ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nämlich welcher ist eigentlich im Moment schon angesprochen gewesen. Die Gemeinde. Was ist denn die Gemeinde? Das ist nicht nur so ein soziologisch definierter Haufen von Kirchgängern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Gemeinde ist ein Repräsentant des gesamten mystischen Leibes Jesu Christi, der Kirche, vor Ort. Sie als Gemeinde repräsentieren die Weltkirche hier in Weißkirchen vor Ort. Ist Ihnen diese Verantwortung eigentlich bewusst, die Sie für die Welt haben? Das ist eigentlich eine große Verantwortung. Wie viel traut Gott uns zu? Die Gemeinde ist integraler Teil, integrales Element des mystischen, des ganzen mystischen Leibes Christi. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich spreche dieses Thema immer wieder an, auf verschiedene Weise, dass das Gefühl, dass wir zu einem Leib gehören, dass wir eine enge Gemeinschaft sind, die enger gar nicht sein kann, nämlich eine Gemeinschaft im Heiligen Geist, dass dieses Gefühl eigentlich praktisch gar nicht vorhanden ist. Oder jedenfalls höchstens und bestenfalls sehr, sehr dürftig und erbärmlich ausgeprägt ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie sehr würde ich mir wünschen, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl im Glauben als Getaufte, als solche, die Christen sind, das heißt zu integrale Bestandteile des mystischen Leibes Christi sind, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass das mindestens ein bisschen größer wäre als das Zusammengehörigkeitsgefühl von Getauften mit irgendeinem Ortsverein. Die Ortsvereine gelten oft mehr und sind oft wichtiger als die Kirchengemeinde. Die Christus, die Wirklichkeit der ganzen Kirche repräsentieren sollte. Das Zusammengehörigkeitsgefühl derer, die getauft sind, ist praktisch gar nicht ausgebildet. Ich sage das als Feststellung, nicht als Vorwurf. Aber gerade heute am Festtag des heiligen Petrus in Ketten, das muss primär sein. Das muss das sein, was uns zuallererst einmal eint, auf der Basis der Offenbarungswahrheit. Und die ist anspruchsvoll, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist nicht nur so ein bisschen Unterhaltungsprogramm als heilige Messe etikettiert und deklariert. Wir sollten doch uns freuen, dass wir Christen sind. Wir sollten uns doch müssen uns freuen, dass wir zu diesem mystischen Leib Christi gehören. Wir sollten dieses Bewusstsein haben, das die Gemeinde in Jerusalem ausgezeichnet hat, wie es uns heute in der Lesung von Petrus in Ketten berichtet wird. Und dann? Jetzt ist der Petrus also frei geworden aufgrund des Gebetes der Gemeinde. Man muss sich das noch einmal vorstellen. Ne? Wir sagen doch auch so, oh, man kann nach so Vater unser daheim beten. Ne? Haben Sie schon gehört? Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, das Ganze ist mehr und sogar anderes als alle seine Teile. 2500 Katholiken, sage ich mal, das ist unsere Größe unserer Gemeinde, numerisch. Stell mal vor, die versammeln sich und beten den Rosenkranz und stürmen den Himmel. Was eine Wucht, was dahinter eine Energie steht. Das ist doch nicht vergleichbar, als wenn 2500, wenn sie es denn wirklich schon mal täten, ihr Vater unser daheim so ein bisschen vor sich hin nuscheln, oder? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin, das will ich auch durchaus lobend erwähnen hier, dass hier doch relativ viele täglich an der eucharistischen Aussetzung teilnehmen und hier beten. Und die hier beten, sie tun es als Glieder der Kirche und nicht einfach nur ihren Privatfrömmigkeit zuliebe, sollten sie jedenfalls nicht tun. Petrus ist frei und was passiert jetzt? Sagt der Petrus jetzt, also Leute, das ist mir ja so der Schrecken in die Glieder gefahren, also Seid mir nicht böse, aber ich quittiere meinen Dienst. Also sowas wie jetzt ist ja schön, dass mich der liebe Gott da befreit hat, aber das will ich nicht nochmal erleben. Ich parodiere das mal so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein, das Geschäft geht gerade so weiter, ist uns das bewusst? Da gibt es keinen Rückzieher, warum denn nicht? Ganz einfach deswegen, weil es zu dieser Wahrheit, zu dieser göttlichen Botschaft keine Alternative gibt. Das Evangelium und der Glaube daran ist allein der Weg, der den Menschen zu dem einzigen Ziel rettet, der das für ihn gegeben und vorgegeben und abgesteckt ist, nämlich für den Himmel, für das ewige Leben. Und diesen Weg kann der Mensch nur finden, wenn er ihm erst einmal verkündet ist, was eben dann die Welt, weil sie dadurch in Frage gestellt wird, sehr verärgert. Das ist dann ihre Sache. Wir als Kirche dürfen nicht fragen, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, was kann uns als Verkünder passieren von Seiten der Welt? Fürchtet euch nicht vor denen, die nur euren Leib töten können, sondern fürchtet euch vor denen, der den Leib und die Seele in das Feuer der Hölle werfen kann. Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, wir als katholische Kirche und die Verkünder, die amtlichen Verkünder der katholischen Kirche, sind als Kirche überhaupt nur die einzigen Hoffnungsträger dieser Welt, ob die Welt das wahrhaben will oder nicht. Wenn wir die Wahrheit verschweigen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betreiben wir als Kirche Selbstmord. Dann sind wir nicht mehr missionarisch tätig, sondern vergiften vielleicht sogar noch die Welt mit Unwahrheiten und mit Teilwahrheiten und bloß, weil wir keine Schwierigkeiten haben wollen. Der Dienst des Verkünders, der ist eben da so gefährlich. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Der Herr macht da keine Abstriche und der Petrus weiß das auch. Und letztlich wird er dann auch tatsächlich am Kreuz enden in Rom. Mit dem Kopf nach unten. Von Gott reden ist gefährlich. Authentisch christliche Existenz ist gefährlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wenn die Kirche in Ruhe gelassen wird von der Welt, dann muss sie sich fragen, was sie vielleicht falsch gemacht hätte. Die Kirche, die in Ruhe gelassen wird, muss sie selbst verdächtig werden. Und lassen Sie sich nie manipulieren durch solche Verdikte wie Störenfriede und Polarisierer und was weiß ich sonst. Wir müssen uns um das Kreuz versammeln. Das ist die Mitte der Kirche und mit dem Gekreuzigten. Und das ist die Mitte einer Welt, die in der Balance bleiben will. Und wo die Kirche nicht mehr der Nabel der Welt ist, wo das Kreuz Christi, wo der Gekreuzigte nicht mehr der Nabel der Welt ist, liebe Brüder und Schwestern, da kippt die Welt aus den Latschen, da verliert sie das Gleichgewicht, da muss sie notwendig die Balance verlieren. Das ist immer das, was auf dem Spiel steht, gerade mit der katholischen Wahrheit und ihrer Verkündigung. Denn wer es nicht verkündet wird, können die Leute am Ende nicht wissen. Identifizieren wir uns wieder mit unserer Gemeinde als Einheit, als integraler Teil des mystischen Leibes Christi und vertrauen wir auf die Gebet, auf das, die Macht des Gebetes, gerade als Kirche und hüten wir uns vor dem falschen Eindruck, ob in der Gemeinschaft der Kirche oder allein, das spielt alles keine Rolle. Dann bin ich nämlich noch total im Leistungsdenken, aber nicht im Denken von Kirche her auf Kirche hin. Mag es uns immer besser gelingen, in diesem Sinne meinen Segenswunsch an unsere Gemeinde. Amen.